Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen über die Evangeliumsverkündigung sprechen. Diese Verkündigung wird das Werk Gottes genannt. Und ich möchte gleich zu Anfang sagen, dass es dieses Werk ist, das als das Wichtigste auf Erden bezeichnet werden kann und sollte. Denn wenn ich vom Evangelium spreche, dann werden sich die meisten wundern und sagen, ja, was ist da irgendwo, was Interessantes dabei, das wissen wir doch alle, Evangelium. Es ist eine Botschaft, das ist die Idee, dass wenn man gut gelebt hat, kommt man in den Himmel. Wenn man schlecht gelebt hat, kommt man entweder in die Hölle oder ins Fegefeuer, ins Limbo oder was immer. Man hat eine unsterbliche Seele, die weiterlebt, wenn man stirbt. Das Reich Gottes ist bereits hier auf Erden errichtet worden, das ist die Kirche und so weiter und so fort. Das werden vielleicht die meisten denken, die etwas sich mit der Bibel beschäftigen oder meinen zumindest, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Aber sie sind alle natürlich verkehrt. Schauen Sie, es gibt nur ein Evangelium. Und Paulus macht das sehr deutlich. Im Galaterbrief, in Kapitel 1, die Verse 6 bis 9. Galater Kapitel 1 und die Verse 6 bis 9. Und ich möchte gleich hinzufügen hier, dass wir davon ausgehen, dass dieser Brief im Jahre 53 nach Christus geschrieben worden ist. Zu diesem Zeitpunkt schon gab es eine Veränderung, in Anführungszeichen, des Evangeliums. Man hatte bereits begonnen, das wahre Evangelium Gottes durch ein falsches zu ersetzen. Und so lesen wir hier in Galater Kapitel 1 und Vers 6. Mich wundert, dass ihr, er spricht hier zu der Kirche, den Kirchenmitgliedern, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Es gibt nur einige, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Aber es gab da bereits schon Menschen, einige, vielleicht viele in der Kirche, die sich einem anderen Evangelium, einer anderen Botschaft zugewendet haben. Aber das Evangelium Gottes, das wahre Evangelium, wird als ein einmaliges Werk bezeichnet, ein wunderbares Werk, ein wunderliches Werk für viele, die es eben nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Was ist das Evangelium? Diese frohe Botschaft, die gute Nachricht. Es ist das Evangelium vom Reich Gottes. Schauen wir uns dies in Lukas Kapitel 4 an. Lukas Kapitel 4 und in Vers 43. Er sprach aber zu ihnen, das war Christus damals, als er hier auf Erden war als ein Mensch, er sprach zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Das war einer seiner Gründe, warum er als Mensch auf diese Erde kam. Er musste das Evangelium vom Reich Gottes predigen. Die meisten haben keine Ahnung davon, was das Reich Gottes eigentlich ist. Und ich möchte Ihnen hier klar und deutlich Folgendes sagen. Sie wüssten nichts von dem wahren Evangelium vom Reich Gottes, wenn es Ihnen nicht durch die wahre Kirche Gottes mitgeteilt worden wäre. Denn das Reich Gottes ist etwas ganz anderes als das, was die meisten sich vorstellen. Das Reich Gottes ist, um es kurz zusammengefasst, die kommende Herrschaft der Gottfamilie über die Erde, über die Menschen. Denn Gott ist eine Familie, etwas, was die meisten gar nicht wissen. Die Familie besteht zurzeit aus dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Aber auch sie gehören bereits jetzt schon zu der Familie, sind bereits jetzt schon ein Teil der Familie Gottes, wenn in ihnen der Heilige Geist wohnt. Dann sind sie ein gezeugtes Mitglied der Familie Gottes, des Reiches Gottes. Wir sollen das Reich Gottes und wir sollen seine Gerechtigkeit suchen. Warum sollen wir das Reich Gottes suchen? Nun, weil wir in das Reich Gottes eintreten sollen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, als wiedergeborene Mitglieder der Gottfamilie. Es heißt im Hebräerbrief, in der New International Version, dass beide, der da heiligt und die da geheiligt werden, von derselben Familie sind. Gott, der Vater, Jesus Christus, heiligen uns, die wir teilhaben an der Familie Gottes, an dem Reich Gottes. Wir lesen auch in der Apostelgeschichte, in der revidierten Lutherbibel, 2009, der neuen Lutherbibel 2009, dass wir von Gottes Art sind. Es wird dort so übersetzt. Schauen Sie, wir sind von Gottes Art, denn Gott vermehrt sich durch uns. Er vermehrt sich durch den Menschen, sodass wir teilhaben können an der Gottfamilie. Als Gott damals die Tiere schuf, da schuf er sie in der Weise, dass sie sich vermehrten nach ihrer Art. Als Gott den Menschen schuf, dann schuf er ihn auf die Weise, dass er sich vermehren würde durch den Menschen. Die Art der Gottfamilie sozusagen würde sich vermehren. Das ist das Reich Gottes, das ist die Familie Gottes. Das ist etwas, von dem Sie noch nie etwas gehört haben. Die Tatsache, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir als wiedergeborene Wesen im Reich Gottes sein werden, als Gottwesen, dass wir Gott sein werden, Götter, wenn Sie wollen. Haben Sie das schon mal gehört? Das ist etwas klar und deutliches, was die Bibel uns lehrt. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht, das Evangelium vom Reich Gottes. Und die sollten Sie sich durchlesen, wenn Sie da irgendwelche Fragen haben sollten, wenn Sie das nicht so verstanden haben bislang, worum es eigentlich bei dem Evangelium, der frohen Botschaft, der guten Nachricht vom Reich Gottes eigentlich geht. Und das ist jetzt der Punkt. Es ist dieses Evangelium vom Reich Gottes, das allen Völkern in der Endzeit heute verkündigt werden soll. Diese Stelle ist sehr bekannt in Matthäus 24 und Vers 14. Schauen Sie, das ist das Zeichen, dass die Wiederkunft Jesu Christi genaht ist, wenn diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist. Matthäus 24, Vers 14. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich, kein anderes, in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Und es ist die Kirche Gottes, die diese Aufgabe der Evangeliumsverkündigung übertragen bekommen hat. Schauen Sie, wie Johannes der Täufer die Menschen damals auf das erste Kommen Jesu Christi vorbereitet hat, so soll die Kirche Gottes heute die Menschen auf Christi zweites Kommen vorbereiten. Und das ist das Werk Gottes, um das es mir heute geht. Paulus war ein Apostel Jesu Christi. Und er hat einmal eine Rede gegeben, eine Predigt, und hat sich da auf eine Stelle im Buch Habakuk im Alten Testament bezogen. Und in dieser Stelle in Habakuk Kapitel 1 wird davon geredet, dass Gott ein Werk in der Endzeit tun würde. Und er bezieht sich hier auf das Erwachen der alten Chaldäer, aber das wären dann die modernen Chaldäer. Es geht darum, dass er die letzte Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches hervorbringen wird. Das Römische Reich ist bislang 9-mal auferstanden worden, auch auferstanden gemäß auch der Prophezeiung in der Bibel. Und diese letzte Auferstehung steht uns unmittelbar bevor. Wir sehen sie bereits sich entwickeln, und zwar in Europa. Es wird dann ein Staatenbund von 10 Nationen geben. Und diese Nationen werden dann ihre Macht, ihre Autorität einem charismatischen Führer anvertrauen. Und das wird das Tier sein. Nun, 9 Auferstehungen haben bereits stattgefunden. Die letzte geschah unter Hitler und Mussolini. Und die 10. ist dabei stattzufinden. Aber Paulus nimmt diese Stelle in Habakuk und bezieht sie auf die Evangeliumsverkündigung, weil dieses zeitgleich geschehen wird. Und wir lesen dies in Apostelgeschichte 13, angefangen Vers 32. Apostelgeschichte 13 und Vers 32. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn im 2. Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat und ihn nicht der Verwesung überlassen wollte, hat er so gesagt, ich will euch die Gnade, die David verheißen ist, treu bewahren. Darum sagt er auch an anderer Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Denn nachdem David den Menschen seiner Zeit gedient hatte, ist er nach dem Willen Gottes entschlafen, zu seinen Vätern versammelt worden, hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckt hat, Jesus Christus, der hat die Verwesung nicht gesehen. So sei euch nun kundgetan, Vers 38, ihr Männer, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihm glaubt. Sehet nun zu, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist. Und jetzt zitiert er die Stelle aus Habakuk Kapitel 1 und Vers 5. Seht ihr Verächter und wundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, dass ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Schauen Sie, die Menschen würden es nicht glauben. Die meisten Menschen heute glauben es nicht. Die glauben nicht, dass das, was wir ihnen verkündigen hier, die Wahrheit ist. Weil die haben es ja immer anders gehört. Sie wurden anders gelehrt. Natürlich geht es hier um Jesus Christus, den Heiland. Denn das Evangelium vom Reich Gottes beendet natürlich die Botschaft über Jesus Christus, den Heiland. Denn wir könnten gar nicht in das Reich Gottes eingehen, wenn nicht Jesus Christus für uns gestorben wäre, wenn nicht dadurch Vergebung der Sünde erlangt werden könnte, wenn wir dadurch nicht gerechtfertigt würden, wenn Jesus Christus nicht in uns leben würde durch den Heiligen Geist, wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben und so weiter und so fort. Und hier wird aber auch die Warnung zum Ausdruck gebracht von Paulus, dass wir diese Botschaft, diese Heilsbotschaft in keinster Weise ablehnen dürfen. Dass wir nicht meinen dürfen, noch, das ist doch gar nicht interessant für uns, das ist für uns gar nicht wichtig. Aber es ist eine Botschaft für die letzten Tage, wie im Buch Habakuk es deutlich zum Ausdruck kommt. Es ist eine Botschaft für die letzten Tage, für die Endzeit, für uns heute. Und wir werden auch gewahr der Tatsache, dass dieses Werk, sowohl das Erwecken der letzten Auferstehung des Römischen Reiches, sagen wir einmal, und auch die Evangeliumsbotschaft, die dann mit voller Macht verkündigt werden wird, dass dies eine sehr kurze Angelegenheit sein wird. Und wir lesen dies in Römer Kapitel 9 und in Vers 28. Es wird sehr schnell gehen. Es wird nicht sehr lange in Anspruch nehmen, eine Zeit, bis dann das alles erfüllt wird. Wenn das erreicht wird, wird es sehr, sehr schnell gehen. Römer 8 oder vielmehr Römer 9 und Vers 28. Ich lese hier zunächst einmal aus der revidierten Lutherbibel 2017, aber ich sage Ihnen dann, wie es auch besser übersetzt werden sollte. Das heißt hier, denn der Herr, der das Wort vollendet, wird bald handeln auf Erden. So wird es hier übersetzt. Aber andere Übersetzungen haben es weitaus besser. Die Lutherbibel 2009 übersetzt, er wird ein abgekürztes Werk tun auf Erden. Ein abgekürztes Werk tun auf Erden. Man kann auch übersetzen, er wird das Werk vollenden und es abkürzen in Gerechtigkeit. Schauen Sie, es geht hier um ein Werk, das Gott tun wird. Das Werk der Evangeliumsverkündigung. Der unmittelbare Zusammenhang hier ist wiederum das Heil, die Errettung und auch die Warnung, das Wort Gottes nicht abzulehnen. Wenn Sie in Römer 9 die vorhergehenden Verse lesen, angefangen in Vers 25, dann heißt es hier, wie es dann auch durch Hosea gesagt wird, ich will, dass mein Volk nennen, das nicht mein Volk war, und meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Und es soll geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt wird, ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja Vers 27 aber ruft aus über Israel, wenn auch die Zahl der Israeliten wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Rest gerettet werden. Hier geht es um die Heilsbotschaft. Es geht hier in der Tat um die Errettung, um das Heil. Das ist der Zusammenhang hier. Natürlich ist das Heil Teil der Evangeliumsverkündigung. Kehren wir zur Apostelgeschichte 13 zurück. Das hatten wir eben gelesen, was Paulus da alles gesagt hat. Aber fahren wir fort, in Vers 45 dann zu lesen. Als aber die Juden die Menge sahen, Apostelgeschichte 13 und jetzt Vers 45, da wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen, euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens. Das Evangelium beinhaltet die frohe Botschaft, dass man das ewige Leben erlangt im Reich Gottes. Siehe, so wenden wir uns an die Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Und als aber das die Heiden hörten, Vers 48, da wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Sie müssen von Gott dazu berufen sein, heute in dieser Jetztzeit zum ewigen Leben gelangen zu können. Und das Wort des Herrn breitete sich in der ganzen Gegend aus. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen vornehmen Frauen und die Oberen der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Sie aber schütteten den Staub von ihren Füßen zum Zeugnis gegen sie und kamen nach Ikonien. Und die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Schauen Sie, es geht hier um das Heil, das hier abgelehnt wird von den neidischen Juden damals. Auch eine weitere Stelle in Jesaja Kapitel 10. Jesaja Kapitel 10 und die Verse 22 und 23. Jesaja 10 und Vers 22. Denn wäre auch dein Volk, o Israel, wie Sand am Meer, so soll doch nur ein Rest von ihm umkehren. Hier geht es um Reue. Verderben ist beschlossen und bringt Fluten von Gerechtigkeit. Denn Gott, der Herr Zebaoth, wird Verderben ergehen lassen, wie beschlossen ist, auf der ganzen Erde. Aber einige werden gerettet werden. Einige werden das Heil erlangen. Es geschieht wegen der Auserwählten, dass Christus kommen wird, um die Tage zu verkürzen. Denn sonst würde kein Mensch am Leben bleiben, kein Fleisch. Kein Tier, nichts. Und so ist das Heil natürlich Teil, ein wichtiger Teil der Evangeliumsverkündigung. Wir werden dazu ermahnt, auszuharren bis zum Ende, sodass wir dann gerettet werden, sodass wir dann das Heil ererben können. Was sagte Jesus seinen Jüngern in Markus Kapitel 16? Markus Kapitel 16, die Verse 15 bis 16. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, der wird gerettet werden, der wird das Heil erlangen. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden, der wird zunächst einmal nicht das Heil erlangen. Wird vielleicht dann eine Gelegenheit erhalten in der sogenannten zweiten Auferstehung, aber zunächst einmal wird er nicht im Reich Gottes sein, weil er die Evangeliumsbotschaft vom Heil abgelehnt hat. Jesus kam auf diese Erde als ein Mensch. Er war immer schon Gott gewesen. Er war immer schon die zweite Person innerhalb der Gottfamilie gewesen, der Sohn. Aber er wurde ein Mensch, natürlich um für uns zu sterben. Das war der große Zweck seines Kommens, unser Heiland zu werden, unser Erretter, sodass wir Anteil haben können an seiner Heiligkeit, Anteil haben können am Reich Gottes. Aber es gab viele weitere Gründe, warum er kam. Wir haben eine weitere Broschüre veröffentlicht, Kennen Sie den Jesus der Bibel? Und in dieser Broschüre, natürlich sind die auch alle kostenlos, unsere Broschüren, da haben wir im 18. Kapitel die Gründe des Kommens Jesu erläutert, angefangen auf Seite 103. Denn es gab viele Gründe, viele Aspekte des Werkes Gottes, den Christus kam, um es zu erfüllen. Denn das war der Grund seines Kommens. Er kam, um das Werk Gottes, das ihm der Vater gegeben hatte, auszuführen, zu erfüllen. Und so lesen wir in Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4 und in Vers 34. Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und beende sein Werk, den Teil des Werkes, der ihm übertragen worden war. Johannes Kapitel 5, Vers 36. Johannes Kapitel 5, Vers 36. Ich habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, zeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Und dann, was sagt er in seinem Gebet zu dem Vater im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung, in Johannes Kapitel 17 und in Vers 4. Johannes 17 und Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und dann starb er am Kreuz. Und was sagte er in dem Moment, als er getötet wurde? Denn er wurde durch einen Speer getötet, den ein Soldat ihm in die Seite stieß. In Johannes Kapitel 19 und in Vers 30. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht oder auch vollendet, wie andere Übersetzungen es haben. Und er neigte das Haupt und verschied. Aber eine andere Stelle sagt uns, dass er verschied, nachdem der Soldat diesen Speer, diese Lanze, in seine Seite gestoßen hatte und Blut und Wasser kam heraus. Er beendete, vollendete, vollbrachte das Werk, das ihm der Vater damals gegeben hatte, als er als Mensch auf diese Erde kam. Und so wurden seine Jünger, die dann am Leben waren, ebenfalls mit der Aufgabe betraut, das Werk Gottes weiterzuführen, das heißt, das Werk Gottes der Evangeliumsverkündigung weiter zu verbreiten. Und zur Zeit des Paulus, zur Zeit der neutestamentlichen Kirche, war die Kirche sehr engagiert, sehr zielstrebig, sehr eifrig, sich dessen bewusst, wie wichtig es war, dieses Werk durchzuführen. Dieses Werk der Verkündigung des Evangeliums an die Welt. Und wir hatten bereits in Markus 18 oder vielmehr Markus 16 diese Stelle gelesen, diesen Auftrag, den natürlich Christus damals den Jüngern gegeben hat. Aber ich möchte sie noch einmal aufschlagen. Markus 16 und Vers 15, wo es dann heißt, er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Eine bessere Übersetzung wäre hier, predigt es der ganzen Schöpfung. Das heißt nicht, dass jede einzelne Kreatur das Evangelium gehört haben muss und dass dies der Auftrag war. Wir wissen zum Beispiel, dass nachdem Christus zurückgekommen ist, einige Menschen noch nichts irgendwie von Christus gewusst haben. Und es werden dann Botschafter an diese Menschen geschickt, sogar anfangs des Millenniums, um dieses Evangelium ihnen zu verkünden. Also es geht nicht um jede einzelne Kreatur, aber in der ganzen Schöpfung sollte es verkündigt werden. Und so lesen wir in Kolosser Kapitel 1, dass die Jünger sehr eifrig damit sich beschäftigt hatten, dies zu tun. In Kolosser Kapitel 1 angefangen in Vers 21. Kolosser 1 und Vers 21. Und ich lese bis Vers 29. Auch euch, die ihr einst Fremde wart und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, auf dass er euch heilig und makellos und untadelig mache und vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, oder wie die Schlachterbibel es bringt, in der ganzen Schöpfung. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen, warnen alle Menschen, fordern alle Menschen warnend auf und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich euch ab, oder dafür mühe ich mich auch ab und ringe in seiner Kraft, die mächtig ist, in mir wirkt. In mir wirkt. Schauen Sie, das Werk Gottes wird hier wieder zum Ausdruck gebracht. Die Evangeliumsbotschaft beinhaltet eine Warnung. Eine Warnung, dass man sich nicht abwenden lässt von dem, was dort gepredigt wird. Und es sollte und musste und muss durch die Kirche Gottes geschehen. Es kann nicht auf irgendeine andere Weise geschehen. Schauen Sie, es gibt eine bemerkenswerte Stelle im Epheserbrief, die uns sogar sagt, was der Auftrag der Kirche Gottes ist, der sogar über die Verkündigung an die Menschen hinausgeht. Das ist etwas, was man sich erst einmal vorstellen muss. In Epheser Kapitel 3, die Verse 8 bis 10. Epheser Kapitel 3 und die Verse 8 bis 10. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Es sollte hier ergänzt werden durch Jesus Christus, so hat es die Lutherbibel 2009, denn Gott, der Vater, hat alles durch Jesus Christus erschaffen, damit jetzt kund werde, Vers 10, die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Die Kirche hat den Auftrag sogar, das Geheimnis des Evangeliums von Jesus Christus, vom Reich Gottes, den himmlischen Mächten zu verkünden. Ja, wie kann das sein? Nun, wir lesen, dass die Engel begehren, das zu erfahren, das zu wissen, was uns Gott offenbart hat. Auf irgendeine Weise hat es Gott vorgesehen und auch bewerkstelligt, dass zunächst einmal diese Erkenntnis sogar den Engeln, natürlich auch den Dämonen nicht, klar wurde, offenbar wurde. Es soll durch die Kirche Gottes geschehen, dass dies offenbart wird. Und natürlich soll es ganz besonders dann auch durch die Kirche Gottes geschehen, dass es den Menschen offenbart wird, den Menschen verkündigt wird. Die müssen natürlich und sollen natürlich darauf reagieren. Und so ist die Evangeliumsverkündigung das Werk Gottes, das heute die Kirche Gottes zu erfüllen hat. Ein Auftrag, eine Verpflichtung. Und mit der Evangeliumsverkündigung geht einher eine Warnung. Eine Warnung, sich dem nicht zu verschließen, was gesagt wird. Aber nach dem Tod des Paulus, wie wir eben schon gesehen haben, hörte die Kirche allmählich auf, das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu verkünden. Das geschah natürlich schrittweise, aber es ist schon richtig, dass für über 1900 Jahre das Evangelium nicht mehr der Welt verkündigt worden ist. Und zwar beginnend, sagen wir mal, mit 53 nach Christus, wie Paulus das hier im Galaterbrief beschreibt. Nun, dann begann die Verkündigung zunächst einmal sehr langsam, sehr allmählich, mit bescheidenen Anfängen, durch Herbert Armstrong, dem damaligen menschlichen Leiter der Kirche Gottes, damals als Radiokirche Gottes bekannt, weil hauptsächlich durch Radio dies damals geschah, auch in Amerika, gerade in Amerika. Aber dann im Jahr 1953 ging die Kirche weiter und über Radio Luxemburg wurden dann Sendungen ausgestrahlt. Und die gingen dann und wurden dann bekannt, gerade auch im deutschsprachigen Raum, aber auch in anderen Ländern, so um die 1900 Jahre später. Und diese Verkündigung ist weitergeführt worden. Wir haben dann später dieses Werk weitergeführt, auch über Sender wie Sky Channel, Super Channel. Und natürlich dann, jetzt als die Kirche des ewigen Gottes gegründet wurde, auch insoweit. Und sie wird auch weitergeführt werden, diese Evangeliumsverkündigung. Und zwar auch noch durch die große Trübsal hindurch, denn es werden die zwei Zeugen sein. Und die werden auch Propheten genannt. Sie können das in Offenbarung Kapitel 11 und Vers 10 nachlesen. Und die werden natürlich auch die Menschen warnen über das, was geschehen wird. Und es ist interessant zu bemerken, dass diese Evangeliumsverkündigung, dieser Auftrag in der Endzeit, das Evangelium zu verkündigen, nicht der Kirche zu früheren Zeiten gegeben worden ist. Das könnte ja auch gar nicht der Fall sein, denn es sollte dieses Jahr eine Endzeitprophezeiung sein. Es sollte dieses Jahr das Zeichen sein, dass bald Christus zurückkommen würde, wenn diese Evangeliumsverkündigung vollendet sein wird, vollbracht sein wird. Dieser Teil des Werkes Gottes, der der Kirche Gottes übertragen worden ist. Nun, Christus sagte, anhand der Zeichen der Zeit soll man erkennen, anhand des Feigenbaums, ob das Ende nahe herbeigekommen ist. Und wenn wir einmal von 1953 ausgehen, als man wirklich begann, das Evangelium über gewisse Anstalten in Europa zu verkünden. Und wenn man von einer Generation ausgeht, denn Christus sagt, ja, dieses Geschlecht, diese Generation wird nicht vorbei sein, bis alles geschehen ist. Und wenn man davon ausgeht, eine Generation, die wird in der Bibel mit 70 bis 80 Jahren beschrieben, das durchschnittliche Alter der Menschen, vielleicht ist es heute ein bisschen länger. Naja, können wir uns sicher gut ausrechnen dann, wenn man von 1953 ausgeht, wo wir heute sind. Und ich möchte in keinster Weise irgendwelche Zeichen setzen, irgendwelche Daten, irgendwelche Zahlen, darum geht es mir nicht. Wir verstehen auch, dass natürlich die Zeit verzögert sein kann, dass die Zeit beschleunigt sein kann. Das hängt viel von unserem Verhalten ab. Unserem Verhalten auch im Hinblick auf unser Beitragen der Evangeliumsverkündigung und natürlich auch im Hinblick auf unsere eigene Situation. Und natürlich hat die Kirche zu gewissen Zeiten die Menschen gewarnt, das ist schon richtig, aber nicht in der Maße, wie es das Zeichen sein würde, das zu Ende des Zeitalters erfolgen würde. Und ich möchte kurz etwas erwähnen hier, ob das irgendeine Bedeutung hat, weiß ich nicht, überlasse das Klügeren, das herauszufinden, aber ich fand es schon interessant, denn ich habe das nie gesagt, dass es 1953 war, das hat der Armstrong gesagt, aber in richtiger Weise, dass damit die Evangeliumsverkündigung wirklich ihren vollen Ausgang oder vielmehr ihren vollen Ausmaß zunächst einmal erhielt. Ich bin halt im Jahre 1953 geboren. Ob da irgendwie ein Zusammenhang besteht, das überlasse ich Ihnen. Aber wir lesen natürlich, dass Gott den Jüngern diesen Auftrag gegeben hat. Und das wird in einem Gleichnis in Markus 13 zum Ausdruck gebracht. Markus 13, die Verse 34 bis 37. Markus 13, die Verse 34 bis 37. Da heißt es, es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, an jeden seine Arbeit, oder besser übersetzt, wie die Elberfelder Bibel es bringt, einem jeden sein Werk. Und gebot dem Türhüter, er sollte wachen. Und so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht, oder um den Hahnschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafen finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, sage ich allen, wachet. Und diese Aufforderung gilt natürlich für alle Christen zu allen Zeiten. Wir müssen über unseren geistlichen Zustand uns im Klaren sein. Wir müssen darüber wachen, wie wir leben. Denn sie können ja zu jedem Zeitpunkt sterben. Ein Christ, der vor 500 Jahren gelebt hat, als er dann starb, wenn er ein Christ war, wenn er den Heiligen Geist in sich hatte. Er würde im nächsten Augenblick seines Bewusstseins wieder wach sein, ein unsterbliches Geistwesen, vor Christus stehen. Oder, wenn er den Heiligen Geist nicht hatte, würde dieser Mensch auch auferweckt werden, aber dann natürlich später, würde ebenfalls vor Christus stehen. Er hat dann scheinbar nicht genug gewacht. Aber schauen Sie, diese Aufforderung gilt natürlich an alle. Aber, wenn es um die Evangeliumsverkündigung zur Endzeit geht, dann bezieht sich das auf uns, heute. Und so ist die Evangeliumsverkündigung, diese Botschaft, auch eine Botschaft über Reue. Denn wenn Sie nicht bereuen, wenn Sie nicht umkehren, dann können Sie nicht ins Reich Gottes gelangen. In Lukas Kapitel 24 lesen wir Vers 47. Lukas 24 und Vers 47. Er sagte, die Schriften hatten das offenbart, dass gepredigt wird in seinem Namen, jetzt heißt es hier Buße, schlechte Übersetzung, es sollte mit Reue oder Umkehr übersetzt werden, die gute Nachricht, die Hoffnung für alle, die sagen alle, dass wir umkehren sollen, zur Vergebung der Sünden. Wir sollen umkehren, um die Vergebung der Sünde erlangen zu können, unter allen Völkern. Und von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen und so weiter. Mit anderen Worten, es würde dort beginnen, würde dort nicht aufhören. Aber Reue, Umkehr bedeutet natürlich auch, dass wir verstehen, von was wir umkehren sollen, was wir bereuen sollen. Und das ist Sünde. Und was ist Sünde? Nun, in 1. Johannes Kapitel 3, da lesen wir einmal Vers 4. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 4. Nun, wenn ich die revidierte Lutherbibel 2017 lese, da heißt es hier, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Aber die Zürcher Bibel hat richtiger, die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Die gute Nachricht schreibt, die Sünde verstößt gegen das Gesetz Gottes. Die Schlachterbibel, Gesetzlosigkeit. Die Padlochbibel: Gesetzwidrigkeit. Die Hoffnung für alle: Sünde heißt, Gottes Gebote zu missachten. Wenn wir zurückkehren zu Vers 4 in 1. Johannes 3, wo es hier heißt, wer Sünde tut, der tut das Unrecht, da sagt die Hoffnung für alle, der lehnt sich gegen Gott und seine Gebote auf. Es geht also um das Gesetz. Welches Gesetz? Es geht um das Gesetz der 10 Gebote. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes der 10 Gebote. Wir haben wiederum eine Broschüre veröffentlicht, die 10 Gebote. Die wird zurzeit auch im deutschsprachigen Raum über Annoncen angeboten. Aber Sie können sie auch auf diese Weise hier kostenlos erhalten. Die meisten Menschen meinen heute, die 10 Gebote seien abgeschafft. Die braucht man nicht mehr zu halten. Was für ein irrsinniger Fehler das ist. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes der 10 Gebote. Schauen Sie, Gott hat ursprünglich die 10 Gebote auf Steintafeln niedergeschrieben. Und wir lesen dies zur Zeit des Mose in 2. Mose 32. 2. Mose 32, die Verse 15 bis 16. 2. Mose 32 und Vers 15. Mose wandte sich und stieg vom Berge und hatte die 2 Tafeln des Gesetzes in seiner Hand. Die waren beschrieben auf beiden Seiten, vorn und hinten waren sie beschrieben, Vers 16. Und Gott hatte sie selbst gemacht, und die Schrift war Gottes Schrift, eingegraben in den Tafeln. Gott hatte sie selbst gemacht, auch wiederum eine mehr Interpretation, als dass es eine wörtliche Übersetzung ist, denn die Schlachterbibel oder vielmehr auch die Lutherbibel 2009, die schreibt wörtlich, und Gott, oder es waren dies Gottes Werk. Es waren dies Gottes Werk. Gott hatte dieses Werk getan, das Werk, diese Steintafeln herzustellen, auf diese Steintafeln die 10 Gebote zu schreiben. Aber heute darf es sich nicht um Steintafeln drehen bei uns. Es ist nichts Verkehrtes daran, dass man sich vielleicht die 10 Gebote niederschreibt und dann, wie einige das auch tun, in seinem Hause dann aufhängen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass das Gesetz, dass die 10 Gebote in unserem Herzen sein müssen, in unser Herz eingeschrieben worden sind, niedergeschrieben worden sind. Und das ist das, worum es bei dem Werk Gottes heute geht. Es geht darum, dass die 10 Gebote Teil unseres Wesens geworden sind. In Jesaja Kapitel 51, Jesaja 51 und lesen wir Vers 7. Hört mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen, und entsetzt euch nicht, wenn sie euch verhöhnen. Gerechtigkeit hat alles zu tun mit dem Gesetz Gottes, denn alle Gebote Gottes sind Gerechtigkeit, wie uns die Bibel sagt. Aber dieses Gesetz der 10 Gebote, das muss in unserem Herzen sein. Und dann kennen wir es auch. Natürlich, es ist Teil unseres Wesens geworden. Viele Stellen zeigen uns dies. Schauen wir uns Psalm 37 an. Psalm 37, die Verse 30 und 31. Psalm 37 und Vers 30. Der Mund des Gerechten spricht Weisheit, und seine Zunge redet das Recht. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen. Seine Tritte gleiten nicht. Und dann auch in Kapitel 40, Psalm 40, in Vers 9. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Dann gibt es eine weitere Stelle, die es auch zum Ausdruck bringt, in Jeremia Kapitel 31 und in Vers 33. Jeremia 31 und Vers 33. Das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Nun, das hat Gott heute bereits schon getan mit den geistlichen Israeliten. Wenn wir wahre Christen sind, sind wir geistliche Israeliten. Sind wir im Geiste beschnitten, nicht physisch, darum geht es nicht. Wir sind durch den Heiligen Geist beschnitten worden, geistlich. Und so dass auch die Wahrheit klar und deutlich zum Ausdruck kommt, dass das Gesetz Gottes in unseren Herzen sein muss. Wenn wir wahre Christen sind, wird es das sein. In 2. Korinther Kapitel 3, 2. Korinther Kapitel 3, die Verse 2 und 3. Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren Dienst. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, wie es damals der Fall war zur Zeit des Moses, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. Das ist alles Teil der Evangeliumsverkündigung. Und Sie sehen, glaube ich, schon sehr deutlich, dass alles dies nicht von den sogenannten nominellen, traditionellen Christen gelehrt und geglaubt wird. Unsere Broschüre, die 10 Gebote, geht zum Beispiel darauf ein, dass es heute Ideen gibt im sogenannten traditionellen Christentum, dass gewisse Teile des Gesetzes abgeschafft sind, vielleicht nicht alle, aber doch gewisse Gebote. Aber die 10 Gebote sind ein Paket. Sie können nicht einfach eins daraus nehmen oder zwei oder drei und meinen, sie halten nach wie vor das Gesetz. Sie sind dann schuldig geworden an der Übertretung des Gesetzes als einem Paket. Aber als natürlich damals die Jünger begannen, das Werk der Evangeliumsverkündigung durchzuführen, da haben sie Opposition erlangt und bekommen. Und das ist heute genau das Gleiche. Aber wir lesen auch eine interessante Aussage hier in Apostelgeschichte 5, die Verse 34 bis 39. Und diejenigen, die uns anklagen, uns verfolgen wollen, die sollten sich das ein wenig hinter die Ohren schreiben. Apostelgeschichte 5, die Verse 34 bis 39. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer auch mit Namen Gamaliel. Das war übrigens ein Lehrer von Paulus, bevor er Paulus wurde, als er noch Saulus war. Ein Lehrer des Gesetzes, vom ganzen Volk in Ehren gehalten, und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen. Und er sprach zu ihnen, ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen Menschen, den Aposteln, den Jüngern tun wollt. Denn vor einiger Zeit stand Teulas auf und gab vor, er wäre was, und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400, und er wurde erschlagen, und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet oder zunichte gemacht. Danach stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr, und er ist auch umgekommen, und alle, die ihm folgten, sind zerstreut. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dies Werk, schauen Sie, dies Werk von Menschen, so wird's untergehen. Ist's aber von Gott, so könnt ihr sie nicht vernichten, damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott streiten wollen. Wenn das, was wir tun, das Werk Gottes ist, dann wird es fortgesetzt werden und kein Mensch kann dies verhindern. Viele haben es versucht. Viele haben versucht, damals die Kirche Gottes zu zerstören, nachdem er Armstrong starb. Aber das Werk Gottes wurde fortgesetzt durch die wahre Kirche Gottes. Und sie wird weiterhin diese Aufgabe erfüllen. Wir sind alle Mitarbeiter des Werkes Gottes. Wir sind Mitarbeiter mit Christus. Und wir lesen, dass der Vater arbeitet, der Vater wirkt, er tut sein Werk und Jesus Christus arbeitet und tut sein Werk. Und wir sehen dies in Johannes Kapitel 5 und Vers 17. Natürlich ist es das gleiche Werk. Es sind nicht unterschiedliche Werke hier. Johannes Kapitel 5 und Vers 17, das ist das, was Christus hier klar und deutlich sagt. Jesus antwortete ihnen, das war schon der Zeitpunkt, als er noch ein Mensch war, mein Vater wirkt, tut das Werk bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Und so müssen wir ebenfalls wirken. So müssen wir ebenfalls mit Christus, mit Gott dem Vater arbeiten. Und was sagt uns Gott im Hinblick auf das Werk, das er durch uns tun will? In Jesaja Kapitel 61 und Vers 8. Jesaja 61 und Vers 8. Denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Aber wo es hier heißt, ich will ihnen den Lohn in Treue geben, da übersetzen andere, wie zum Beispiel die New King James Bible, ich werde ihr Werk in Wahrheit leiten. ihr Werk in Wahrheit, weil es letztendlich Gottes Werk ist, das uns anvertraut ist, das wir heute zu tun haben. Und dass die Evangeliumsverkündigung in der Tat Gottes Werk ist, wird in vielen Stellen der Bibel deutlich. Gott benutzt die Menschen, benutzt uns, dieses Werk zu tun. Aber es ist nach wie vor sein Werk. Es ist das Werk Gottes. Und er tut es durch seine Kirche. Gott der Vater und Jesus Christus tun es durch die Kirche Gottes, den Leib Christi. In 1. Korinther Kapitel 15 lesen wir die Verse 57 bis 58. 1. Korinther 15 und Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Es geht hier um den Sieg über den Tod. Den Sieg, den die Auferstehung zum ewigen Leben uns geben wird. Darum, meine lieben Brüder, Vers 58 und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Denn ihr wisst, dass eure Arbeit, euer Werk, eure Tätigkeit am Werk des Herrn nicht vergeblich ist in dem Herrn. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Nun, die Evangeliumsverkündigung beinhaltet natürlich, wie ich schon des Öfteren jetzt gesagt habe, unseren Eintritt ins Reich Gottes, unseren Eintritt in das ewige Leben. Und diese Verkündigung wird nicht vergeblich sein. Sie wird Frucht produzieren, auch wenn das vielleicht nicht im Anfang deutlich wird. In Jesaja Kapitel 55 wird aber dieses Versprechen uns gegeben. Und es ist wichtig, dass wir dies begreifen, auch im Hinblick auf unsere Tätigkeit am Werk Gottes, im Werk Gottes. In Jesaja 55, die Verse 10 bis 11. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Nun, wie ich sagte, wir haben eine Kampagne zurzeit laufen, wo wir die 10 Gebote, diese Broschüre, kostenlos anbieten. Und die Reaktion ist schon sehr gut. Jeden Tag eigentlich bekommen wir Anfragen und Zuschriften und Bestellungen. In Amerika haben wir eine Kampagne laufen, wo wir eine Broschüre veröffentlichen und anbieten mit dem Titel »Dem Niedergang und Aufstieg des jüdischen Volkes«. Wir haben sie gerade ins Deutsche übersetzt und wir sind dabei, sie zu drucken, und demnächst wird sie dann auch Ihnen angeboten werden. Und wir haben auch vor, diese Broschüre in einer Kampagne zu veröffentlichen, wenn uns Google das erlaubt. Die haben da so gewisse Beschränkungen, man weiß nie so recht im Anfang, ob die das also erlauben oder nicht. Aber wir haben schon viele, ich möchte sagen tausende von Broschüren herausgegeben innerhalb dieser Kampagnen, unabhängig von den Kampagnen natürlich noch weitaus mehr. Und man fragt sich manchmal, ja, aber was ist jetzt die Reaktion? Vor allen Dingen dann, wenn keine Reaktion kommt. Wir schicken die Broschüren heraus, man hört nichts mehr. Heißt, das ist alles jetzt vergebliche Liebesmühe sozusagen. Man schmeißt das Geld mit vollen Händen raus. Nun, wir haben den Auftrag, es zu tun. Und alles Weitere liegt nicht mehr bei uns, alles Weitere liegt bei Gott. Und er gibt uns hier das Versprechen. Er sagt, aber es wird nicht letztendlich nutzlos sein und vergeblich sein. Irgendwann werden sich die Menschen, wenn sie auch jetzt noch nicht reagieren, sie werden sich daran erinnern, was sie da mal gehört haben, was sie da mal gelesen haben, auch wenn wir diese Sendungen hier produzieren. Manchmal schreiben mir Leute, oh, wir hören ihnen schon seit 10, 15 Jahren zu, habe nie etwas von denen gehört. Bis dann auf einmal jemand mal was schreibt. Wenn sie Broschüren bekommen, anstatt dass sie sich bedanken dafür, man hört dann gar nichts mehr. Das heißt aber nicht, dass sie die Broschüre nehmen und in den Mülleimer schmeißen. Einige werden es vielleicht tun. Aber einige werden es doch auch lesen, aber kommen nicht auf den Gedanken, sich mal vielleicht dafür zu bedanken. Kommen in keinster Weise auf den Gedanken zu sagen, Moment, ich möchte an diesem Werk in irgendeiner Weise teilhaben, auch wenn es um finanzielle Situationen geht. Wir haben Situationen, wo Menschen 20, 30 Jahre lang unsere Literatur erhalten, kostenlos, nie auch nur einen Pfennig, einen Cent reinschicken als Spende, Man fragt sich, ja, ist das alles total vergeblich jetzt? Bei einigen dauert es lange, bis der Groschen fällt. Aber letztendlich ist das nicht unsere Situation, unsere Aufgabe, unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, den Menschen diese Literatur zugänglich zu machen. Dann liegt es bei denen, was die damit tun. Und sie würden dafür auch dann natürlich von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Denn das, was Gott verkündigt, durch uns heute, wird sich erfüllen. Zu seiner Zeit. In Jeremia Kapitel 1 lesen wir Vers 12. Jeremia Kapitel 1 und Vers 12. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen und über meinem Wort, dass ich es tue. Ich will wachen über meinem Wort, dass ich es tue. Zu seiner Zeit. Und was sagt uns Hesekiel Kapitel 12? Hesekiel Kapitel 12, die Verse 22 bis 28. Du Menschenkind, was habt ihr da für ein Sprichwort im Lande Israels? Aber nicht nur im Lande Israels. Ihr sagt, die Zeit vergeht, es wird nichts aus der Weissagung. Darum sage ich ihnen, so spricht Gott der Herr, ich will diesem Sprichwort ein Ende machen, dass es nicht mehr umgehen soll in Israel, sage vielmehr zu ihnen, die Zeit ist nahe. Und alles kommt, was geweissagt ist, alles das, was wir ihnen hier im Laufe der Jahre gesagt haben, was also auch die prophetischen Ereignisse angeht, was in Europa geschehen wird, was in Amerika geschehen wird, in Israel geschehen wird, es wird sich bewahrheiten, weil wir diese Erkenntnis aus der Bibel heraus haben, die uns Gott offenbart hat. Die Zeit ist nahe. Alles kommt, was geweissagt ist, denn es soll hinfort keine trügerischen Gesichter und keine falschen Offenbarungen mehr geben, Hause Israel, denn ich bin der Herr, ich rede, was ich rede, das soll geschehen und sich nicht lange hinausziehen, sondern in eurer Zeit, du Haus des Widerspruchs, rede ich ein Wort und tue es auch, spricht Gott der Herr. Wo es heißt, es soll sich nicht lange hinausziehen, schreibt die Lutherbibel 2009 richtiger, es soll nicht mehr verzögert werden. Ja, es kann durchaus eine Verzögerung gewesen sein und gegeben haben, aber der Zeitpunkt wird kommen, wo Gott sagt, okay, jetzt wird es keine Verzögerung mehr geben. Genug ist genug. Und es heißt dann weiter, in Vers 26, und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, siehe, das Haus Israel spricht, mit den Gesichten, die dieser schaut, dauert es noch lange. Und der Weissagt von Zeiten, die noch ferne sind. Ja, was der Herr links so sagt, vielleicht in 100 Jahren, wenn überhaupt. Darum spricht zu ihnen, Vers 28, so spricht Gott der Herr, keines meiner Worte wird sich lange hinausziehen oder wird nicht mehr verzögert werden. Lutherbibel 2009. Was ich rede, soll geschehen, spricht Gott der Herr. Und damals wurden Paulus und Barnabas von Gott dazu ausersehen, das Werk Gottes zu verrichten, was ihnen gegeben wurde. Mit anderen Worten, der Teil des Werkes Gottes, der ihnen anvertraut wurde, der sollte von ihnen verrichtet werden. Apostelgeschichte 13. Lesen wir die Verse 2 bis 5. Apostelgeschichte 13 und Vers 2. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, da sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus, der dann zu Paulus wurde, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Und nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleukia und von da zu Schiff nach Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes Markus, als Gehilfen bei sich. Schauen Sie, das war das Werk, das sie tun mussten. Die Verkündigung des Evangeliums. In Apostelgeschichte 15 lesen wir die Verse 36 bis 39. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Die wollten da gewisse Geschwister da wieder besuchen. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Schauen Sie, es gab hier eine Zwistigkeit zwischen Paulus und Barnabas. Der Barnabas, der wollte seinen Verwandten Johannes Markus wieder mitnehmen, aber der hatte sich vorher von denen getrennt. Und wir lesen dies in Apostelgeschichte 13 und in Vers 13. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Das war jetzt der Grund für die Auseinandersetzung später. Im Übrigen lesen Sie Apostelgeschichte 12, Vers 12, dass dieser Johannes eben auch den Namen Markus hatte und umgekehrt. Nun, wir lesen nicht, dass sich nach dieser Zwistigkeit, dieser Streitigkeit, Paulus und Barnabas wieder zusammengefunden haben, um das Werk Gottes gemeinsam zu tun. Davon wird in der Bibel nichts gesagt, aber wir lesen etwas Interessantes im Hinblick auf Johannes Markus in Kolosser 4, die Verse 10 bis 11. Kolosser 4, Kapitel 4, Vers 10 bis 11. Es grüßen euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Hier ist dieser Markus wiederum. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Und Jesus mit dem Namen Justus, von denen aus der Beschneidung sind sie alleine meine Mitarbeiter am Reich Gottes und sie sind mir ein Trost geworden. Also Markus hat dann mit Paulus wieder zusammengearbeitet. Er wird hier als ein Mitarbeiter am Reich Gottes beschrieben und er wurde sogar ein Trost für Paulus. Nun, ich möchte noch ein paar Minuten hier mit Ihnen verbringen. Ich hoffe, Sie erlauben mir das, denn ich habe noch ein paar Sachen, die ich Ihnen mitteilen möchte. Denn um das Werk Gottes zu tun, und es geht um das Werk Gottes, muss Gott uns Türen öffnen, muss Gott uns Gelegenheiten geben, es zu tun. Wenn Gott uns die Türen nicht öffnet, können wir es nicht tun. Und so lesen wir in 1. Korinther, Kapitel 16, die Verse 9 und 10. 1. Korinther 16 und die Verse 9 und 10. Denn mir ist eine große Tür aufgetan zu reichem Wirken. Es gibt aber auch viele Widersacher. Wenn Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er treibt das Werk des Herrn wie ich. Eine Tür wurde aufgetan, dass das Werk des Herrn, die Evangeliumsverkündigung, vollbracht werden konnte. Und so ist dieser Timotheus jemand, der das Werk des Herrn treibt, mit anderen Worten, sich engagiert. Nicht so nachlässig, das alles so betrachtet, so aus der passiven Perspektive heraus. Der war aktiv dabei beteiligt. Aktiv involviert, wie man das heute so schön sagt, oder so ähnlich. Von dem englischen Wort involved. Ich habe festgestellt im Deutschen ohnehin, dass mehr und mehr englische Worte ins Deutsche übertragen werden. Warum, weiß ich nicht, dass der Fall ist. Aber es geht mir hier darum, eine Tür wurde geöffnet, um das Werk Gottes tun zu können. 2. Korinther Kapitel 2 und Vers 12. Als ich aber nach Troas kam, zu predigen das Evangelium Christi und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn oder durch den Herrn, da hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und fuhr nach Makedonien. Also hier wiederum, er predigt das Evangelium Christi, das Evangelium, das Christus gebracht hat. Und eine Tür wurde ihm aufgetan von dem Herrn. Der Herr, Jesus Christus, öffnete ihm diese Tür, dass er da hindurchgehen konnte. In Apostelgeschichte 14 lesen wir die Verse 26 und 27. Apostelgeschichte 14, die Verse 26 und 27. Und von da fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren, zu dem Werk, das sie nun ausgerichtet hatten. Und als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hatte. Die Tür des Glaubens. Schauen Sie, es geschieht durch Glaube, durch den Glaube an Gott, durch den Glauben an das Opfer Jesu Christi, durch den Glauben an das Evangelium vom Reich Gottes, dass wir diese Aufgabe erfüllen können. Und zwar müssen wir es auch im Glauben tun. Im Glauben, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, dass Gott uns die Kraft gibt, die Fähigkeit gibt, dies zu erfüllen. Und natürlich geht es dann auch um den Glauben derjenigen, die zuhören, dass die das auch annehmen, was ihnen von Gott gesagt wird. In Markus Kapitel 1 möchte ich kurz noch einmal hier etwas deutlich machen. Markus Kapitel 1, die Verse 14 bis 15. Markus Kapitel 1, die Verse 14 bis 15. Denn es geht in der Tat auch um den Glauben an das Evangelium, an die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes. Da heißt es hier: Nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium, das heißt hier das Evangelium Gottes. Die Lutherbibel 2009 schreibt richtiger, die predigt das Evangelium vom Reich Gottes. Und er sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe beigekommen, tut Buße, besser bereut und glaubt an das Evangelium. Schauen Sie, wenn wir nicht an das Evangelium glauben, werden wir nicht in das Reich Gottes eingehen. So einfach ist das. Es ist notwendig. Und so wurde hier gesagt, Gott hatte ihnen die Tür des Glaubens geöffnet. Und das ist eben auch sehr wichtig, dass wir das verstehen. In Kolosser Kapitel 4, in Kolosser Kapitel 4, die Verse 2 bis 4. Seid beharrlich im Gebet und wachet in ihm mit Danksagung. Beten wir für das Werk Gottes. Beten wir für Gottes Kirche, dass sie die Kraft erhält, die Befähigung erhält, die Weisheit erhält, durch die Türen zu gehen, die Gott öffnen mag. Oder ist uns das alles so gleichgültig? Seid beharrlich im Gebet, wachet in ihm mit Danksagung, betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll, oder so, wie ich reden soll. Die Lutherbibel 2009 bringt das. Und da ich einer von denen bin, die natürlich Ihnen hier die Botschaft verkünden, beten Sie für mich. Wir haben immer für Herrn Armstrong gebetet damals, weil uns das alles klar war. Gott musste ihn inspirieren, musste ihm die Kraft geben, das Werk Gottes, das ihm gegeben worden war, zu erfüllen. Aber das gilt für uns heute auch. Es hat sich insoweit nichts daran geändert. Schauen Sie, Christus ist derjenige, der die Türen öffnet und der die Türen schließt. Wenn Google zum Beispiel sagt, okay, nee, die können bei uns nicht mehr ihre Annoncen aufgeben, dann ist die Tür zu, aber dann wird Christus eine andere Tür öffnen. Wir lesen dies in Offenbarung Kapitel 3 und in Vers 7. Offenbarung 3 und Vers 7. Was heißt es hier? Offenbarung 3 und Vers 7. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, interessant, das ist die Gemeinde, von der wir ausgehen, dass wir Nachfahren dieser Gemeinde nach wie vor sind. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt und der zuschließt und niemand tut auf. Wenn Gott etwas öffnet, dann kann das keiner verhindern. Wir müssen hindurchgehen, durch die Tür. Wenn Gott etwas zuschließt, dann kann auch keiner daran etwas tun. Aber er fährt fort und sagt, ich kenne deine Werke, Vers 8. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft, wie wahr das ist. Und du hast mein Wort aber bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Nein, und wir werden das auch nicht tun. Wir werden das Wort Gottes nicht verleugnen. Wir werden nach wie vor die Wahrheit predigen, wie sie uns die ganzen Jahrzehnte hindurch verkündigt worden ist, die wir in der Bibel erkannt haben. Und wenn jemand kommt und bringt dieses Wort nicht, dann nehmen wir ihn nicht auf. Dann wünschen wir ihm nicht viel Glück bei seiner Tätigkeit, die nicht im Einklang steht zu dem, was Gott sagt. Und so lesen wir in Philipper Kapitel 2. Die Verse 25 bis 30. Philipper Kapitel 2, die Verse 25 bis 30. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not, denn er hatte nach euch allen verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hatte, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber allein über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit nach der anderen hätte. Ich habe ihn nun umso einiger gesandt, damit ihr nun seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit eurer Freude und haltet solche Menschen in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Stadt. Schauen Sie, eine wunderbare Aussage hier. Hier war jemand, der so voller Eifer war, der hat sogar sein eigenes Leben nicht geschont, um des Werkes Gottes willen. Ich kenne Menschen, die ähnlich handeln. Und natürlich habe ich Besorgnis für sie, dass sie nicht über ihre Kräfte hinaus handeln. Aber ich weiß, dass Gott eingreifen und Kräfte geben wird. Wir sollen solche Menschen in Ehren halten und die sich wirklich einsetzen für Gottes Werk, die verstehen, dass dieses Werk der Evangeliumsverkündigung das wichtigste Werk heute auf Erden ist. Nichts ist wichtiger als das. Denn nur durch die Evangeliumsverkündigung, wenn sie zu dem Punkt gelangt ist, wo Christus sagt, ja, das ist jetzt der Punkt, wo der Gott, der Vater das sagt, dann kann Christus zurückkommen. Dann kann er die Missstände dieser Welt beheben. Was könnte wichtiger sein als diese Tätigkeit? Und wir sahen auch hier, er hatte sich auch um die Nöte des Paulus gekümmert. Und wir lesen das auch in Jakobus Kapitel 1, die Verse 22 bis 27. Jakobus Kapitel 1, die Verse 22 bis 27. Denn es gehört auch zur Verkündigung des Evangeliums, zum Tun des Werkes. Da sagt er in Vers 22, seid nun Täter des Wortes und nicht Hörer alleine, sondern betrügt euch selbst, oder sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist, ist nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon, vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer sich aber vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit, die 10 Gebote befreien uns von Sünde, von Sklaverei, von der Knechtschaft Satans. Wer sich in dieses Gesetz vertieft, in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein, das heißt hier in seinem Tun, schlecht übersetzt, der wird tätig sein oder der wird selig sein oder wird ein Täter des Werkes sein, wie es übersetzt sein sollte. Die Elberfelder-Bibel heißt so, die Lutherbibel 2009. Er wird sein ein Täter des Werkes, weil das alles zusammenhängt. Wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Und hier der weitere Aspekt des Werkes Gottes. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der. Die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Zwei wichtige Komponente hier. Denn wenn wir Täter des Werkes sein wollen, können wir nicht auf derselben Linie uns bewegen, wie es die Welt tut. Ich hätte noch viel zu sagen, ich werde das in der nächsten Predigt auch tun. Aber für heute möchte ich mit etwas schließen, denn man kann natürlich entmutigt werden, das ist mir schon ganz klar. Ja, wie kommt das denn, dass so viele andere Kirchen so viele Mitglieder haben und wir haben gar nicht so viele? Nun, wir werden eine kleine Herde genannt, ohnehin. Aber der Jeremia war auch manchmal entmutigt. Und er sagt, ja, ist es nicht vielleicht nutzlos, das Evangelium zu verkündigen, das Wort Gottes zu verkündigen, man sieht keine Resultate irgendwo. Darauf kommt es ja nicht an, wie ich eben schon deutlich gemacht habe. Aber in Jeremia Kapitel 20 lesen wir einmal die Verse 8 bis 9. Jeremia 20 und Vers 8. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Die verspotten alles das, was gesagt wird. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken. Nicht mehr in seinem Namen predigen. Bringt ja doch nichts. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer. Verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen. Oder besser, ich mühte mich, es zurückzuhalten. Aber konnte es nicht. Nein, dieser Zwang war da. Das war ein bekehrter Prophet Gottes, der wusste, der konnte nicht anders, der musste es tun. Und Paulus hat genau das Gleiche gesagt. In 1. Korinther Kapitel 9. 1. Korinther Kapitel 9, die Verse 16 bis 17. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Nein, das können wir keineswegs. Denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Wir haben da gar keine Wahl, schauen Sie. Ich habe keine Wahl. Alle die, die an diesem Werk teilnehmen, haben keine Wahl. Die müssen es tun. Wehe uns, wenn wir es nicht tun. Tue ich es freiwillig, Vers 17, so wird es mir gelohnt. tue ich es aber unfreiwillig, ja, so ist mir das Amt doch anvertraut. Also es ist besser, man tut es freiwillig, als dass man es unfreiwillig tut. Und das sollte für uns alle gelten. Wir sollten alle Anteil haben an dem Werk Gottes. Wir sollten uns überlegen, ja, was kann mein Anteil sein? Sie mögen nicht ein Sprecher sein, der über das Fernsehen oder über Internet irgendwie da etwas verkündigt. Wenn ich sage irgendwie, ich meine das Wort Gottes natürlich. Aber Sie können andere Situationen haben in Ihrem Leben. Denken Sie darüber nach. Und beten wir füreinander. Helfen wir uns gegenseitig. Ermuntern wir uns. Ermutigen wir uns. Arbeiten wir kräftig mit am und im Werk Gottes, der endzeitlichen Verkündigung des wahren Evangeliums von Gottes Reich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.